Herzlich willkommen zu Modul Nummer 8. Das Thema ist Datenspeichern und in diesem Modul geht es um die Speichermöglichkeiten, die ich in einer HTML5-Anwendung habe. Das ist zum einen die Web Storage APIs, die es gibt, in Form von Local und Session Storage und zum anderen IndexedDB. Es gibt noch eine andere Speichermöglichkeit, die File API, die behandeln wir aber in dem Modul Native Integration. Das Ganze wird noch mit einer Demo abgerundet, um zu veranschaulichen, wie denn die Programmierung damit aussieht. Speichermöglichkeiten Web Storage. Was ist Web Storage letztendlich? Es ist ein ganz einfacher Key-Value-Store. Das bedeutet, ich habe einen Schlüssel und diesem Schlüssel kann ich einen Wert zuweisen. Das kann ein beliebiger Wert sein, das kann auch ein Objekt sein, das einfach stringified ist und dementsprechend zu dem Key zugeordnet. Es gibt zwei Arten von Web Storage. Es gibt das Local Storage Objekt. Das Local Storage Objekt erlaubt es mir, Daten so zu speichern, dass ich über verschiedene Browser Sessions hinweg auf die Daten zugreifen kann und auch diese wieder lesen kann. Die Session Storage Komponente hingegen persistiert den Inhalt pro Browser Session. Das bedeutet, wenn ich auf einer Seite bin und dort in den Session Storage was speichere, und ich schließe den Browser komplett, mache nochmal den Browser auf und gehe nochmal in den Session Storage rein, dann ist das eine neue Session und meine gespeicherten Inhalte sind nicht mehr verfügbar. Nur innerhalb des gleichen Browserfensters der Browser Session sozusagen, bis die Seite komplett refreshed wird, ist dieser Session Storage verfügbar. Das ist der große Unterschied zwischen diesen zwei Web-Storage-Varianten. Was beide allgemein gleich haben, ist die komplett einfache Nutzung dieses Stores. Die zweite Speichermöglichkeit, die wir in diesem Modul erörtern werden, ist IndexedDB. IndexedDB zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Standard ist in HTML5, der jetzt über alle Browser hinweg verfügbar ist, allerdings momentan nur bei den meisten Implementierungen als asynchrones Interface. Das bedeutet, wenn ich mit dieser API umgehe, mache ich asynchrone Aufrufe und muss entsprechend also Callbacks oder Promises nutzen, um entsprechend die Ergebnisse abzufragen. Grundsätzlich ist es so, dass IndexedDB auch quota-abhängig ist. Das bedeutet, die Browserhersteller bieten unterschiedliche Grundquotas an. Diese gilt es auch abzufragen und oder darauf zu reagieren, wenn der Speicherplatz zu Neige geht. In manchen Fällen kann der Benutzer noch benachrichtigt werden, ob mehr Speicher zur Verfügung gestellt werden soll. Aber man muss halt damit rechnen, dass irgendwo dieser Speicherplatz begrenzt ist. Auf Desktop-Varianten wahrscheinlich nicht so schnell wie auf mobilen Geräten. Dort wird man sehr wahrscheinlich schneller an das Quota-Limit des jeweiligen Browsers stoßen. IndexedDB ist ein bisschen anders als die Web-Storage-Möglichkeiten. Hier habe ich die Möglichkeit, wirkliche Schemata anzulegen von Objekten. Ich kann also Objekte persistieren. Die Objekte kann ich mit einem Schlüssel versehen und ich kann zusätzlich noch Indizes anlegen, um Objekte schneller zu finden. Was auch schön ist, dass die IndexedDB ein Transaktionsinterface unterstützt. Das bedeutet, ich lese und schreibe meine entsprechenden Werte über Transaktionen und kann demzufolge ausschließen, zum Beispiel mit Phantomwerten zu arbeiten. Dafür, dass es ein asynchrones Interface ist und wir auch eine komplexere API haben, bis wir die ersten Daten speichern und lesen können, ist die Einstiegshürde einen Tick größer als bei Web Storage. Die Möglichkeiten sind aber deutlich mächtiger. Ja, um das zu veranschaulichen, werden wir uns zuerst Local Storage anschauen aus dem Bereich Web Storage und dann einen IndexedDB-Einsatz in unserem Szenario. So, wir befinden uns nun in der Demo von Modul Nummer 8 Datenspeicher. Und die Demo ist schon mit einigen Elementen gefüllt. Neben Styling und einem Scripting sind ein paar Felder da. Ich starte mal das Ganze, damit man sieht, um was es geht. Es ist ein Eingabefeld, Dort geben wir einen beliebigen Wert ein, den möchte ich speichern und entsprechend wieder laden. Und das Ganze zuerst einmal mit dem Local Storage. Das heißt, wir schreiben jetzt hier erstmal Local Storage rein, damit wir wissen, dass es um den Local Storage geht. Jetzt gucken wir uns mal das Fieldset an. Da sehen wir auch, dass ein paar IDs vergeben sind an den entsprechenden Button-Elementen. Und ich habe schon ein bisschen JavaScript drin, der nichts anderes macht, als diese Elemente mit einer Funktion zu verknüpfen, die ich jetzt schreiben muss, um entsprechend zu speichern und zu laden. Und genau damit fangen wir jetzt erstmal an. Wir schreiben also jetzt einen Skriptbereich, einen neuen, und implementieren die erste Funktion, die da heißt Store. Also diese Funktion gehört jetzt nicht zum Local Storage, diese Funktion ist wirklich nur von mir vordefiniert, die angesprungen wird, wenn eben der Speichern-Button gedrückt wird. So, und ich bekomme den Input-Element-Typen rein, in dem Fall vom Typ Text, und kann dann hier entsprechend einmal Load-Element auch implementieren. Das sind die zwei Funktionen. Das heißt, wir machen mal hier einfach, damit ihr mal seht, wie das eigentlich dann hier ausgeführt wird, starten das Ganze. Und wenn ich jetzt hier auf Speichern drücke, dann landen wir genau hier drinnen entsprechend. Und hier muss ich jetzt die Implementierung machen. Um mit dem Storage zu arbeiten, gibt es erstmal zwei Namen, die man sich merken muss. Wir werden jetzt im Web Storage mit dem Local Storage arbeiten, weil dieser sehr, sehr viel Sinn macht, weil er Browser sessionübergreifend ist. Während der Session Storage, wie gesagt, nur in einer Browser-Instanz Gültigkeit hat. Also nehmen wir jetzt mal den Local Storage. Und der Local Storage hat einiges an Funktionen. Eine Funktion ist zum Beispiel Clear. Clear erlaubt es mir, den kompletten Local Storage, der dieser Webseite zugeordnet ist oder dieser Domäne zugeordnet ist, entsprechend zu löschen. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass es sich hier immer um entsprechende Key-Value-Pairs handelt. Das heißt, ich kann jetzt Keys definieren. Wir haben hier auch ein Key-Attribut. Wir können aber den Key einfach dadurch definieren, dass wir ihm einen neuen Property-Namen geben. Zum Beispiel möchte ich den Key nennen, meinen oder ja, Wert einfach. Und dann holen wir uns den Wert aus dem Element, das übergeben worden ist. Und das Laden vom Local Storage ist ähnlich einfach. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal hinein und weise dem Element Value entsprechend aus dem Local Storage die Werteigenschaft zu. Das ist schon der gesamte Umgang mit Local Storage zum Speichern und zum Laden von Daten. Wenn ich das jetzt hier ausführe, haben wir hier erst einmal die Seite. Wir können jetzt mal einen Wert speichern, zum Beispiel Hallo Welt, Ausrufezeichen, speichern wir das Ganze. Und damit wir prüfen können, dass das entsprechend richtig gespeichert ist, schließe ich jetzt den Browser und starte nochmal das Projekt neu und betätige jetzt den Laden-Button. Und da in der Tat erscheint auch Hallo Welt. Also das Speichern und Laden aus dem Local Storage funktioniert wunderbar. Wir können das jetzt auch mal mit dem Session Storage machen, indem ich einfach hier Session Storage reinnehme, um einfach mal den Unterschied zu zeigen. Session Storage. So, das bedeutet, wenn ich jetzt hier erstmal starte und jetzt auf Laden gehe, dann kriege ich ein Undefined zurück. Das bedeutet, ich schreibe jetzt hier rein, ich nur Session bezogen, speichere das Ganze, lösche mal dieses Feld und drücke jetzt auf Laden. Und bekomme jetzt aus dem Session Storage entsprechend diesen Wert zurück. Wenn ich jetzt den Browser schließe und nochmal neu starte, bekomme ich wieder ein Undefined, weil es eine neue Browserinstanz ist. Das sind also diese zwei Unterschiede zwischen Local und Session Storage. Local Storage Browserinstanz unabhängig, also Session unabhängig, Session Storage immer einer Browserinstanz zugeordnet oder konkret einer Browser-Session zugeordnet. Gut, dann können wir zum nächsten Store-Möglichkeit gehen. Das ist im Prinzip, was Web Storage eigentlich schon ausmacht. Mehr muss man da eigentlich gar nicht machen. Wir können jetzt mal zum nächsten Bereich reingehen, zur Index.db. Und die ist deutlich komplizierter. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist, diese zwei Funktionen können wir mal ja einfach hier so stehen lassen. Machen wir mal das Skript einfach kleiner und schreiben ein neues Skript-Element mit ein bisschen JavaScript-Code. Die Index.db ist in der Tat ein bisschen komplexer zu nutzen, aber nur am Anfang. Und das Erste, was man macht, ist, sich ein paar Hilfsfunktionen zu schreiben, die mit der Index.db umgehen. Ich werde hier eine sehr vereinfachte Form schreiben, um einfach zu demonstrieren, wie sowas aussehen könnte. Es gibt im Web genug bestehende Referenzimplementierungen, die man nehmen kann. Ich zeige einfach nur die Grundkonzepte an dieser Stelle. Das Erste, was ich mache, ist einen Namensbereich definieren, mit dem ich arbeiten möchte. Den nenne ich IDB. Dort möchte ich eine DB-Variable haben für die Datenbank selber. Und ich werde drei Funktionen implementieren. Einmal, ich möchte die Datenbank öffnen, ich möchte die Datenbank entsprechend Datensätze speichern und ich möchte in der Datenbank entsprechend Datensätze laden. Diese drei Funktionen implementiere ich jetzt. Die erste Funktion, die ich jetzt also hier implementiere, ist das Öffnen der Datenbank. Und Index.db ist, wie gesagt, eine asynchrone Schnittstelle im Moment. Es wird später noch eine synchrone folgen, für beides sind Spezifikationen da, aber die meisten Browser haben asynchron bisher implementiert. Index.db befindet sich auf dem Window-Knoten. Da sehen wir hier Index.db oder auch mit dem MS-Prefix Index.db, wenn man im Internet Explorer unterwegs ist. Man nutzt einfach Index.db, das heißt, es ist im globalen Namespace drin und hat eine Methode, die heißt Open. Und hier übergebe ich den Datenbanknamen, mit dem ich arbeiten möchte, zum Beispiel mva.db oder einfach nur mva. Ich kann auch optional eine Versionsnummer spezifizieren. Das ist daher hingehend wichtig, weil Index.db beim Starten, beim Öffnen der Datenbank zuerst nach der Versionsnummer guckt und entsprechend schaut, ob diese Version schon ein Schema hat. Und daraufhin reagiert die entsprechenden Callback-Händler. Und man muss, falls die Version noch kein Schema hat, entsprechend im Callback-Händler on upgrade needed entsprechend reagieren und dort einen neues Schema anlegen. Aber ich übergebe jetzt hier keine Version, das heißt, ich mache einfach die Version 1, die Standardversion auf und bekomme jetzt hier, wenn wir im Rückgabewert schauen, ein IDB-OpenDB-Request-Objekt zurück. Also nenne ich das Ganze mal Request, das kriege ich zurück. Und ich kann jetzt hier auf die Händler entsprechend reagieren. Das bedeutet, ich mache hier einen Request.onSuccess oder machen wir erstmal den OnError, isLive-Function, Event. Und dann machen wir einfach Alert IDB.OpenError. Interessiert mich eigentlich auch nicht weiter, was dann sonst noch passiert. Also der Error-Händler habe ich schon mal gesetzt. Wie gesagt, diese Open-Methode ist asynchron, deshalb werden diese Callbacks zurückgerufen auf die entsprechenden Callback-Händler. Und den zweiten, den wir machen, ist ein Request.onSuccess. Und dieser Success-Fall erlaubt es mir nun, die Variable, die Datenbank selber zuzuweisen. Und ich habe jetzt hier in meinem Namensbereich IDB eine Variable DB gesetzt und die werde ich nutzen, um entsprechend mit der Datenbank in den anderen Funktionen zu arbeiten. Das bedeutet jetzt an der Stelle, ich weise jetzt IDB.db das Resultat zurück, das über das Event hier reinkommt, aus Result. Das ist jetzt meine Referenz auf die geöffnete Datenbank. Wenn wir das allererste Mal aufrufen, damit wir das vielleicht ein bisschen besser veranschaulichen, machen wir mal Folgendes: IDB.open Success. Ja, damit wir einfach immer sehen, wo wir dann entsprechend landen. Wenn wir aber das erste Mal das Ganze aufrufen, werden wir ein onUpgradeNeeded Callback erhalten. Und in diesem Callback ist es so, dass ich Folgendes mache. Ich schreibe erstmal hin idb.openUpgradeNeeded. Auch hier hole ich mir eine lokale Referenz auf die Datenbank. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht die idb.db-Referenz, weil wir den onUpgradeNeeded zuerst bekommen. Insofern kann ich hier einfach auf das TargetResult zugreifen und habe die DB im Zugriff. Das zweite, was wir machen, ist eine if-Abfrage. Wenn im Objektstore, also wir prüfen, ob in der Datenbank eine bestimmte Tabelle vorhanden ist. Und wir nennen die Tabelle jetzt zum Beispiel MVA-Kurs. So heißt die Tabelle. Wenn diese nicht vorhanden ist, also mit diesem Ausrufezeichen, wenn diese nicht vorhanden ist, dann lege sie mir bitte an. Und dazu gibt es eben die CreateObjectStore-Methode, die mir einen Store zurückliefert. Und hier übergebe ich den Namen der Tabelle, die ich anlegen möchte, in dem Fall MVA-Kurs, und ein paar optionale Parameter. Die braucht man im Idealfall dann, wenn man einen KeyPath definieren möchte. Jeder Eintrag in der IndexDB braucht einen eindeutigen Schlüssel und den definiere ich jetzt hier einfach mit einer entsprechenden KeyPath-Anweisung. Das heißt, ich nehme als Key einen Standard-Key und zwar mit dem Schlüsselwort Key. Und wenn ich das mache, kann ich nämlich ein Auto-Increment benutzen und mich nicht um den Schlüssel kümmern. Wichtig ist, wenn ich das nicht tue, wenn ich etwas anderes als Schlüssel spezifiziere und kein Auto-Increment habe, müssen alle meine Objekte, die ich in die Datenbank schiebe, den Key mitbringen. Da ich mich nicht um das Key-Management jetzt für diese Objekte kümmern möchte, setze ich diesen Auto-Increment auf den Standardwert Key im KeyPath und muss mich nicht darum kümmern. Damit habe ich die onUpgrade-Methode entsprechend realisiert und jetzt haben wir eigentlich schon diese Open-Methode da. Die anderen zwei implementiere ich jetzt noch nicht. Wir werden jetzt einfach mal schauen. Ich implementiere die jetzt einfach bloß mal so dummy-mäßig mit einem Rumpf. Und wir rufen jetzt einfach mal IDB Open auf und schauen, was passiert. Ja. Das heißt, die Funktion wird aufgerufen und rein theoretisch müsste er ja dann durch den OnUpgradeNeeded-Händler laufen, die Tabelle anlegen und dann durch den OnSuccess laufen und entsprechend die Referenz auf die IDBDB kriegen, wenn ich alles korrekt gemacht habe an der Stelle. Dann würde ich sagen, starte ich das einfach mal so. IDB Open Upgrade Needed kommt und es hat geklappt, also das Schema ist angelegt worden und die Datenbank konnte geöffnet werden. Nun habe ich also die Grundlage gelegt, um mit den Daten zu arbeiten. Wenn ich ein zweites Mal die Seite starte, kommt nur noch der Open Success, weil die Datenbank sich nicht verändert hat in der jetzigen Version. Ich gebe ja jetzt keine andere Versionsnummer an, demzufolge wird die gleiche Version benutzt. Mache ich Änderungen an meinem Objektstore-Namen, also sprich, kommt eine zweite Tabelle hinzu, möchte ich vielleicht den KeyPath ändern oder Indizes hinzufügen, dann muss ich die Version erhöhen und dann wird eben wieder an Upgrade Needed aufgerufen. Gut, damit haben wir mal hier die Basis gelegt und das nächste, was wir jetzt an dieser Stelle tun, ist mal Objekte speichern. In dem Fall ist es so, dass ich jetzt hier mal Folgendes mache und zwar sehen wir jetzt hier noch die Implementierung, die die alten Store und Load aufruft. Die werden wir gleich austauschen durch die IDB Save und IDB Load. Und deshalb klammere ich das mal aus und hole mir jetzt hier IDB Save rein und übergebe hier dann was, das dann ein Element ist. Und beim Load ist es so, dass ich letztendlich schauen werde, dass ich das Element mit übergebe, Also auch hier einfach ein idb.load und das Target-Element mit übergebe. Das bedeutet, ich brauche hier auch noch das entsprechende Element als Parameter und hier bekomme ich ein Item als Parameter. Okay. Das Item, das ich hier als Parameter bekomme, ist letztendlich von unserem Fieldset hier oben der Eingabewert mit ID-Wert, also auch das Element. Das Element habe ich jetzt hier in dem Listener und das möchte ich dann gleich übergeben. Deshalb übergebe ich jetzt hier einfach Wert Doppelpunkt Target.Value. Target.Value. Genau. Und das ist im Prinzip das Item, das ich übergebe. Also ich nehme jetzt hier keinen Key entsprechend, sondern ich speichere einfach nur den Wert ab und der Key wird automatisch erhöht und abgespeichert. Dann kann ich jetzt mal hier diese Funktion implementieren, die Save-Funktion. Wir haben jetzt hier idb.db und db hat einige Eigenschaften. Eine davon ist eine Transaktion. Das heißt, ich kann jetzt ein Transaktionsobjekt aufmachen, weil ich transaktional in die Datenbank speichern möchte. Und ich übergebe jetzt die Store-Namen als Object-Array, mit der ich eine Transaktion haben möchte. Falls ich nämlich mit mehreren Tabellen arbeite, kann ich diese alle in eine Transaktion spannen. In dem Fall ist es der MVA-Kurs, wir haben nur eine Tabelle. Und ich definiere noch den Modus, mit dem ich diese Transaktion ausstatten möchte. In dem Fall nämlich Lesen, Schreiben. Unter Umständen machen wir beides in dieser Transaktion. Ich bekomme dann etwas zurück, schauen wir nämlich mal was. Und zwar eine IDB-Transaction. Also merken wir uns die Transaktion und können mit dieser weiterarbeiten. Die Transaktion selber hat eine Eigenschaft, die heißt Object Store. Und das holt mir die Referenz auf die eigentliche Tabelle, mit der ich jetzt dann arbeiten kann. Und diese Tabelle nehme ich als Grundlage, um meine Inhalte zu speichern. Store selber hat ein paar Funktionen, Add, Delete, Get, Index, Name und so weiter und so fort, Open Cursor, ich kann iterieren und ich habe einen Put. Und der Put sorgt dafür, dass ein neuer Datensatz hinzugefügt wird. Und hier übergebe ich jetzt einfach das Item. Ihr seht, ich habe als zweiten Parameter noch die Möglichkeit, einen Key zu spezifizieren, mache ich nicht, weil es ein Auto-Increment ist. Aber wir bekommen jetzt hier nicht das Ergebnis zurück, sondern wir bekommen einen IDB-Request zurück, was bedeutet, das ist ein asynchroner Aufruf. Und das gleiche Schema wie vorher schon beim Öffnen. Ich brauche entsprechend onArrow oder onSuccessHandler. onArrow machen wir mal einreihen, Function. Und dann sagen wir einfach mal alert idb.save error. Das langt uns einfach mal. Und dann machen wir noch einen onSuccessFunction. Und an dieser Stelle können wir jetzt uns einfach den Wert zurückgeben lassen, der eingefügt worden ist. Insofern sagen wir jetzt einfach mal Target. Ah ne, wir übergeben gar nicht das Target, dann kann ich das auch nicht so machen. Dann machen wir einfach mal einen Alert und sagen jetzt hier einfach this.result. Genau, this.result. Das müsste eigentlich korrekt sein. Vielleicht machen wir auch davor noch einen Alert idb.success save on success, dass das entsprechend hier im onSuccessHandler ist. Okay, damit haben wir den Datensatz gespeichert in der Theorie. Wir schauen noch mal kurz, ob unsere Verknüpfung da ist. Die ist da. Das heißt, wir können es einfach mal testen. Datenbank ist geöffnet. Dann schreiben wir einen neuen Wert. Hello World. Und speichern. idb.save on success. Und der Wert, der hier zurückkommt, ist die 1. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Datensatz mit dem Index 1 erhalten. Testen wir, ob da auch ein neuer Index zurückkommt. Jetzt Hallo Welt in Deutsch. Hallo Welt. Speichern wir und wir kriegen die 2 zurück. Und der dritte Datensatz bekommt dann entsprechend die ID Nummer 3 zurück. Okay, das scheint zu funktionieren. Jetzt müssen wir noch gucken, ob unsere Laden-Methode funktioniert, die wir noch nicht implementiert haben. Und auch hier gehen wir ähnlich vor wie schon beim Speichern. Das bedeutet, wir haben IDB DB Transaction und den Code können wir uns eigentlich von oben mal kopieren. Wir müssen nicht zwangsläufig das so machen, aber es bietet sich an, da wir dann weniger tippen müssen. Das Einzige, was ich hinten ändere, ist, dass ich jetzt hier ein Read-Only mache, so dass ich konkurrierend auch schreiben kann, während ich hier lese, transaktional. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den Request von der Methode store.get. So, und was holen wir uns jetzt? Jetzt können wir den Key angeben. Und wir können den jetzt einfach mal hard codieren. Wir haben ja Hello World auf Index 1. Hallo Welt auf Index 2 und dritter Datensatz auf Index 3. Wir nehmen einfach mal den ersten Index zurück und machen einfach ein onSuccess ist gleich Function und geben einfach mal, ach, das heißt ja Element in dem Fall, den Wert in das Element, also in die entsprechende Inputbox rein und sagen hier den Wert bitte. Okay, das müsste es gewesen sein. Schauen wir auch nochmal sicherheitshalber idb.load und success, ob es auch geklappt hat. Und los geht's. Das heißt, wir holen uns jetzt den ersten Datensatz, wenn wir jetzt hier auf Laden drücken. idb load on success, hello world. Können jetzt auch einfach mal den dritten Datensatz holen. Das müsste dann auch der Inhalt sein, dritter Datensatz. Laden das Ganze. Dritte Datensatz. Okay. Das ist im Prinzip die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt hier in diesem Modul gezeigt habe zum Speichern von Daten. Ja, das war's schon für dieses Modul. Bis zum nächsten Modul.